So ihr Lieben, keine Pluschki erstmal. Ich halte mit meinem Herrn. Meine Speise ist gerade eine andere. Ja, danach esse ich. Momentan bin ich satt von dem hier und später gönne ich mir auch das wieder. Ja, genau. Vielen Dank aber, dass ihr so aufmerksam seid. Ich glaube, ich würde gefühlt 10-mal gefragt, ob ich nicht einen Kaffee und einen Pluschki haben will. Sehr, sehr, sehr aufmerksam. Vielen Dank euch dafür. Noch eine Einheit heute Vormittag und dann heute Nachmittag Fragen. Ich habe schon wirklich schön Stapel bekommen. Ich bin dankbar für euch. Danke, dass ihr Fragen habt, dass ihr das auch loswerdet. Ich werde versuchen, heute Nachmittag so kurz und knapp, wie ich kann, darauf einzugehen. Auf die Fragen, die zu umfangreich sind und die ich mehr Zeit brauche, kann ich auf verschiedene Vorträge, Videos und so weiter hinweisen. Das zeige ich euch auch, wo ihr es findet. Dann kann man es dann nachhören. Aber das, was ich dann heute Nachmittag leisten kann, das mache ich dann. Vielen Dank dafür. Es ist noch Gelegenheit, falls der eine oder andere noch hat, was aufzuschreiben und mir zu bringen. Eine aber habe ich gerade schon bekommen und auf die will ich auch gleich eingehen, weil das einfach zum Thema passt. So, danke für die Geduld, dass ihr mit mir den Anmarschweg für die Bergbesteigung des Epheserbriefs macht. Auch wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sind im Epheserbrief und wir sind zwar noch am Fuße, aber wir haben schon den Weg betreten. Und dass wir das Ziel vor Augen haben, wo geht's hin? Wir schauen nach oben, wir sehen das Ziel, da steht das Kreuz. Und deswegen habe ich auch hier in der Gliederung des Briefes den Schlüsselvers und das Kreuz ins Zentrum gestellt. Es geht, darum geht's. Vom Kreuz her verstehen wir das, auf das Kreuz hin gehen wir zu. Von da begreifen wir auch das Erlösungswerk oder die Schrift. Und da ich nicht weiß, wo jeder steht, muss ich einfach euch alle gemeinsam so abholen. Für die einen ist es schon, der ist schon warm gelaufen, für den anderen ist es noch nicht. Und von daher muss ich euch dann gemeinsam mitnehmen. Danke für die Geduld und das Mitgehen. Schlüsselvers des Epheserbriefs es zeigt, um was es hier geht und was die Berufung der Gemeinde ist. Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde und was das bedeutet, sagt Paulus dann in Christus. Also diese Herrlichkeit, die Verherrlichung der Gemeinde gibt es nur in Christus. Und das ist, darum geht's. Und dann von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann, obwohl der Brief noch nicht fertig ist, muss er schon sein Amen loswerden. So, das ist das Herz des Apostels. Er macht es deutlich. Warum macht er das? Weil letztendlich darum in allem und bei allem geht. Gott hat die Welt geschaffen. Kennt ihr Psalm 19? Ja, ein sehr kurzer Psalm. Was geht es in diesem Psalm? Genau. Die Schöpfung verkündigt dein Händewerk Gottes. Gell? Gott hat die Schöpfung geschaffen aus einem Grund. Sie gibt Kunde, die verherrlicht Kunde, die gibt Zeugnis davon. Darum hat Gott sie geschaffen, die ganze Schöpfung. Und es gibt eine beseelte Schöpfung und eine nicht beseelte Schöpfung. Es gibt eine Natur, es gibt Bäume, es gibt Monate, Tage, Jahre. Die Art und Weise, wie Gott die Welt geschaffen hat, soll von seiner Herrlichkeit Zeugnis geben. Wie viel mehr sollte die beseelte Schöpfung, das heißt eine Schöpfung, die Gott so geschaffen hat, dass sie ihn verherrlicht mit dem Wort, mit dem Geist, mit dem Verstand, wie viel mehr muss sie da Gott hier Ehre geben? Wisst ihr, warum Gott diese Welt richten wird? Was ein Grund dafür ist? Schlag mit mir Römer Kapitel 1 kurz auf. Römer 1, ab Vers 18. Römer 1, ab Vers 18. Schaut mal, was da steht. Paulus beginnt die Entfaltung des Evangeliums so. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gott wird seinen Zorn offenbaren über alle Ungerechtigkeit. Von wem? Von Menschen. Warum? Sie unterdrücken die Wahrheit. Welche Wahrheit? Und jetzt schaut mal, erklärt er. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat das ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Seht ihr? Gott hat es geschaffen. Warum hat Gott die Schöpfung geschaffen? Warum hat er das alles gemacht? Damit wir in dem Gemachten ihn erkennen, ihn sehen, den Schöpfer. Und was hat der Mensch daraus gemacht? Aus dieser Offenbarung, schaut mal, Vers 21. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott. Was steht bei euch jetzt? Verherrlichten. Und was noch? Noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und Vögeln und vierfüßigen kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt. Mal bis dahin. Was sagt die Schrift? Was sagt Paulus im Römerbrief? Warum richtet Gott diese Welt? Warum richten die Menschen? Sie haben Gott nicht verherrlicht. Sie haben ihn nicht Dank dargebracht, sondern in ihren Überlegungen haben sie angefangen, sich selbst anzubeten. Sie haben die Tiere angefangen anzubeten, diese Schöpfung angefangen anzubeten, statt den Schöpfer. Sie haben ihr Herz und ihr Denken an das gehängt, an das, was Gott gemacht hat, anstatt an den, der das gemacht hat. Das ist Götzendienst. Das ist, wenn wir nicht den Schöpfer Dank bringen, wenn wir ihn nicht verherrlichen, sondern unser Herz an die Dinge hängen, die er gemacht hat, obwohl er sie gemacht hat, ist das Götzendienst. Unser Herz soll an ihm sein, um seinetwillen und nicht die Dinge. Das ist Götzendienst. Das heißt, das Problem ist, Gott bekommt nicht die Anbetung. Er bekommt nicht die Verherrlichung. Aber er schafft sich einen Ort der Verherrlichung. Darum geht's. Darum geht's. Ich denke, dass die Gemeinde, und wenn ich Gemeinde sage, dann rede ich von keinen Ortsgemeinde. Ich denke jetzt nicht an die Gemeinde XY. Ich denke an die Gemeinde Jesu, die übrigens weltweit ist und aus lebendigen Steinen besteht. Und dass die Gemeinde Jesu sich immer wieder daran erinnern muss, immer wieder stehen bleiben muss, die Hand in die Tasche und zu sagen, habe ich's noch, bewahren. Darum geht's, das zu bewahren. Bewahren wir noch das, was wir sind? Bewahren wir es? Geht es immer noch bei uns um das, was das Anliegen Gottes mit uns als Gemeinde ist, mit mir als Teil der Gemeinde? Ich bin ein Teil davon. Habe ich das Anliegen? Suche ich seine Ehre oder nicht? Suche ich ihn zu verherrlichen oder nicht? Oder suche ich mich zu verherrlichen? Wenn wir ehrlich sind, wenn wir unser Leben prüfen, wenn wir merken, wie sehr wir in allem, was wir tun und sind, es immer bei uns um uns geht. Zum Beispiel, ich nehme eine fromme Geschichte. Beten. Wenn ich euch einlade, jetzt zu beten, jetzt laut zu beten. Ich gehe schon so weit, dass ich sage, ihr könnt leise und laut beten. Weil ich weiß, dass viele sich nicht trauen, laut zu beten, aber ich will, dass ihr betet. Weil übrigens, da verherrlicht ihr ihn. Wenn wir die Gebete zurückhalten, was machen wir dann? Wer bewirkt in uns das Gebet? Kennt ihr das? Ihr sitzt da und eigentlich wollt ihr beten. Es ist in euch und ihr traut euch nicht. Seid ihr es, die es beten wollt? Oder ist der Geist in euch? Und wenn wir wären, wem wären wir? Wenn der Geist Gott verherrlichen will, uns das Gebet aufs Herz legt, dann sitzen wir da. Aber vielleicht kann ich das nicht so gut formulieren. Vielleicht kann ich das nicht so sagen. Aber was wird er denken? Und da fangen wir uns peinlich, oder? Ganz ehrlich, kennt ihr das? Aber liebe Geschwister, erstens berauben wir Gott der Herrlichkeit, wenn wir das zurückhalten. Er verdient es. Und zweitens geht es dabei um wen? Um ihn oder um uns? Eigentlich soll es im Gebet um ihn gehen, aber wir denken, ja, wie komme ich rüber? Kann ich das sagen? Ist es mir angenehm, nicht angenehm? Versteht ihr, was ich meine? Selbst in der Sache, wo es eigentlich um ihn gehen sollte. Und es ist egal. Glaubt ihr, wenn wir ein Wort falsch verstehen, er sieht unser Herz nicht, oder wie? Sagt, Willi, habe ich nicht verstanden, komisches Deutsch. Ist das überhaupt Deutsch? Willi, falsches Artikel verwendet, was ich übrigens ganz oft mache. So oft M gesagt, das kann ich auch nicht verstehen. Die Bibel sagt, dass der Geist verwendet sich gottgemäß. Er übersetzt unsere Gebete übrigens. Übrigens, das ist übrigens, wir beten zum Vater durch Jesus Christus mittels des Geistes. Wir beten nicht zum Heiligen Geist, sondern wir beten zum Vater durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Und der Geist, der uns wirkt in uns das Gebet und übersetzt das Gebet, dass es übrigens so ankommt, wie es Gott wohlgefällig ist. Denn er kennt ja alles. Er kennt uns besser. Er kennt das Herz. Von daher, selbst das Gebet, das eigentlich Gott verherrlichend ist, wenn wir beten wollen, dann machen wir uns Gedanken um uns. Ich will euch nur mit deutlich machen, wie fein wir da oder wie klar wir da uns ausrichten, um was geht's eigentlich? Und wenn wir das prüfen wollen, dann sagen Jesus, ja, für dich bin ich bereit, mich zu blamieren. Ich bin bereit. Wenn ich Döner essen gehe und meistens setze ich hin und dann sage ich, werde ich jetzt beten oder nicht? Die wissen, die Muslime dann, wenn ich da sitze, so, dass ich wahrscheinlich ein Christ bin. Traue ich mich das oder nicht? Denke ich dann, was werden sie über mich denken? Schmeißen sie mich raus? Wahrscheinlich nicht. Oder ist es mir egal, was sie denken? Ich will doch Jesus Danke sagen, sogar für diesen Döner, ob ihr esst oder trinkt. Also sage ich, nein, ich bete. Egal mir, was sie denken werden. Und selbst wenn sie mich rausschmeißen, ja, ist es Jesus wert? Er ist es mir wert. Er ist für mich rausgeschmissen worden. Er ist gestorben für mich. Und ich traue mich nicht in der Öffentlichkeit, meine Hände für ihn zu falten, oder wie? Was ich damit sagen will, wir sind bei uns. Wir stehen wir werden wir wahrgenommen. Woher weiß ich, dass ich aus der Wahrheit bin? Woher weiß ich wirklich, dass ich im Willen Gottes lebe? Darf ich euch bitten, Johannes 7 aufzuschlagen? Diese Verse hat der Herr mir schon sehr früh aufs Herz gelegt und die sind für mich als Mahnung, als Wegweisung für meinen Dienst. Glaubt mir, wenn ich herkomme und hier lehre, ich rechne damit, dass einige davon das nicht gut finden werden. Ich rechne damit. Ich bin naiv. Ich glaube nicht, alle werden sagen, jawohl, Willi. Ich weiß, dass wenn es der Herr aufs Herz legt und das Herz öffnet, Menschen werden es annehmen. Wenn nicht, es wird vielleicht sogar welche geben, sie werden das hassen. Das erlebe ich immer und immer wieder. Und jetzt, wenn ich das um Menschen willen machen würde, um Menschen gefallen zu, glaubt mir, da würde ich hier ganz anders reden. Aber es geht mir nicht darum, ob ihr es toll findet, obwohl ich euch echt mag. Und ich möchte, dass auch ihr davon profitiert. Ich bete dafür. Aber mein Ziel ist nicht, dass ihr mich mögt. Wirklich, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass ihr Jesus mögt. Das ist mein Ziel. Aber wie kann ich sicher sein, dass ich diesem Ziel gerecht werde? Lest mit mir ab Vers 14, Kapitel 7. Als es aber schon Mitte des Festes war, ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Da wunderten sich die Juden und sagten, wie kennt er die Schriften, da er doch nicht gelernt hat? Er war doch keinem Rabbiner, keine Bibelschule besucht. Das Wort wurde Fleisch. Wie kennt er die Schriften? Er ist die Schrift. Dann, aber sie verstehen das nicht, gell? Deswegen, die verwundern sich, wie kennt er sich so gut aus? Dann sagt Vers 16. Da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Interessant. Jesus sagt, wer wirklich von seinem Herzen, wenn es bei ihm wirklich um Gott geht, um den Herrn geht, wenn es bei ihm wirklich um Vater geht, er und nicht um sich selbst, er wird wissen, was ich sage, dass es Wahrheit ist oder nicht. Bei wem es nur um sich selbst geht, der wird nicht in der Lage sein, das zu prüfen. Aber dessen Herz wirklich darauf aus ist, den Willen Gottes zu erkennen und ihn zu tun, wird merken, dass das, was ich sage, aus der Wahrheit ist. Das ist das Erste. Aber jetzt kommt etwas für mich sehr Wichtiges und ich hoffe für euch auch. Schaut mal Vers 18, was er dann sagt. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und die Ungerechtigkeit ist in nicht in ihm. Eine Frage war, wie erkenne ich Irrlehrer auf dem Zettel? Guckt euch, ein Wesensmerkmal ist, wessen Ehre suchen sie? Ihre eigene oder des Christus? Wollen sie da groß rauskommen? Soll ihr Name groß werden? Wollen sie verherrlichen, verehrt werden oder nicht? Und wisst ihr, wann man das merkt? An der Reaktion, wenn man sie nicht mehr lobt und nicht mehr sie fördert oder sogar gegen sie ist. Wie reagieren sie? Wenn man euch ablehnt für das, was ihr sagt, warum seid ihr dann sauer? Weil man euch abgelehnt hat oder das Evangelium? Geht es um euch, dass man euch nicht glaubt oder weil man das Evangelium? Geht es wirklich darum, dass man jetzt eure Meinung nicht akzeptiert oder Jesus verleugnet? Und das kann man selbst prüfen. Geht es um mich? Wie unsere Kirche, unsere Gemeinde, unsere Tradition? Mich? Viele hören die Wahrheit und sie merken, dass die Wahrheit wahr ist, aber sind nicht bereit, sie anzunehmen, weil sie dann eingestehen müssen, dass sie das jahrelang falsch geglaubt haben. Es geht gar nicht um die Wahrheit, es geht um sie. Dann bedeutet das, dann müssen sie ja hingehen und sagen, ich habe falsch geglaubt. Oh, nee. Predigen, falsch gepredigt. Oh, nee, da müsste ich mich ja demütigen. Es gab einen Bruder, den hat man mal ein, zwei Predigten von mir geschickt über die Offenbarung. Boah, hat er sich aufgeregt. Ich sage, damit will ich nichts zu tun haben. Dann wurde er krank, kam ins Krankenhaus und lag da lange. Und dann hat er gedacht, na gut, ich höre es mir noch mal an. Und dann fing er an zu hören. Und das hat ihn so gedemütigt. Und er hörte das und dann merkte, da ist was dran. Dann hat er sich hingesetzt oder hingelegt und hat selber nochmal dieses Buch durchgeackert. Hat Tabellen gemacht, alles drum und dran und hat gemerkt, dass wie er vorher das gesehen hat, das falsch war. Und ich bekam so einen Umschlag voller Blätter, Skizzen und so weiter. Und er hat gesagt, hat mir die Geschichte erzählt. Hat mir dieses Zeug, ich kenne persönlich nicht diesen Mann. Und dann hat er mir das alles gesehen, schau mal Willi, das habe ich mir dann erarbeitet. Und es deckt sich zum Großteil mit dem, was ich entdeckt habe. Und wisst ihr, als er gesund geworden ist, ist er aufgestanden und ist dann in jede Gemeinde und jeden Hauskreis gegangen, in dem er war, und hat sich entschuldigt. Ich sage, liebe Leute, es tut mir leid, ich habe euch was Falsches gesagt. Das hat Demut gebraucht. Das hat wirklich viel gekostet, hinzugehen und sagen, ich habe jahrelang falsch gelehrt. Das hat er getan. Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen gibt er Gnade. Wessen Ehre suchen wir? Um wen geht es wirklich? Um uns oder geht es wirklich um das Evangelium? Jesus sagt, wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Prüft das. Oder geht es um die Ehre Jesu? Geht es um uns oder geht es um ihn? Man kann das einen prüfen, soweit es geht. Es gibt noch andere Prüfkriterien. Machen jetzt Leute fürs Geld? Ein wesentliches Kriterium. Was ist, wenn man kein Geld kriegt? Geht man da nicht mehr hin? Ich komme nur, wenn ich so und so viel Geld kriege. Darunter komme ich nicht. Gibt es Prediger? Ich sage, umsonst habe ich es gekriegt und ich soll dafür Geld verlangen? Umsonst gebe ich es weiter. Wenn man mich fragt zum Beispiel, ja, wie viel verlangst du? Ich sage erstmal, es wäre schon schön, wenn ich Fahrtgeld kriegen könnte. Aber wenn nicht, ist okay. Der Herr sorgt. Er sorgt auf unterschiedlichste Weise. Er kann ein... Mir sagen, Willi, geh nach Schweden, hol die Angel raus, hol einen Fisch und da wird Geld drin sein. Kann er machen. Hat er bei Petrus auch gemacht. Er kann Raben schicken und die werden mir ein schönes Frühstück machen. Er kann doch alles. Er versorgt. Das ist nicht, wenn man aber meint, davon reich zu werden, dann warum macht man es? Für wen macht man es? Dann hätte ich übrigens meinen alten Beruf bleiben können. Habe ich mehr verdient. Ja, das, aber darum macht man es nicht. Warum machen? Also ein Kriterium, aber sucht man seine Ehre oder sucht man die Ehre dessen, der ihn gesandt hat? Wer hat mich gesandt? Christus. Seine Ehre geht's. Nicht um meine, ich bin nur ein Boot. Ich bin nur ein Botschafter an Christi Stadt. Ich bitte um Christi Willen, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn den, den keine Sünde kannte, hat er für dich zur Sünde gemacht, damit wir sein in ihm Gerechtigkeit folgen. Bitte lasst euch versöhnen. Das ist der Job. Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Wir laden zu ihm ein, nicht zu uns ein. Wir binden Menschen nicht an uns und unsere Ehre. Wir binden Menschen an Christus und nicht an eine Ortsgemeinde, nicht an eine Tradition, nicht einmal an eine Lehre. Wir binden und bringen Jesus zu, Menschen zu Jesus. Das ist. Johannes sagte, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Kannst du das sagen? Ich muss abnehmen. Also, nicht fleischlich. Ja. Und das ist für mich sehr früh ein Maßstab geworden, wenn ich Lehre predige. Und wie gesagt, ich bin schon lange unterwegs und ich habe viel erlebt, viele Feindschaften, viele Angriffe. Ich war 2,5 Jahre tief depressiv. Das aufgrund von Verleumdungen und Hass und ja. Und dann hinterfragt man sich, warum man Dinge tut. Und ich habe mir gedacht, ich könnte kommen und das sagen, was die Leute mögen und alle würden mich mögen und das wäre so einfach. Ich würde immer alles sagen, immer machen, was die Leute, wie sie es mögen. Aber darum geht es nicht. Und mein Prüfkriterium ist jedes Mal, wenn etwas kommt, dann gehe ich hin und gucke, habe ich meine Ehre gesucht oder nicht? Und wenn ich vom Herzen sagen kann, nein, Jesus, ich habe deine Ehre gesucht, dann kann ich auch aushalten, wenn Menschen es nicht mögen. Wenn ich aber meine Ehre gesucht habe, dann wird es schwierig. Übrigens, dann muss ich Buße tun. Aber das ist so meins. Zum Beispiel, wenn ich über die Lehre der Erwählung rede, ich weiß, dass es viel ein Ärgernis ist. Und die wird auch falsch verstanden und auch oft falsch missbraucht. Aber ich weiß trotzdem, dass das für viele ein Ärgernis ist. Und ich sage das nicht, weil ich sage, hey, das ist so schön. Und ich weiß das, was es machen wird. Aber ich frage mich, Jesus, suche ich dabei deine Ehre oder meine? Und wenn es seine Ehre ist, dann muss ich es tun. Suche ich den Menschen zu gefallen? Nein, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Wenn ich die Ehre der Menschen suche, wäre ich Christi Knecht nicht. Und das muss die Gemeinde als Ganzes verstehen. Wenn wir als Gemeinde dienen, wessen Ehre suchen wir? Unsere eigene? Wollen wir, dass die Menschen es toll finden, was wir machen? Geht es uns darum, Menschen zu locken? Geht es darum, dass wir groß werden? Eins der Ziele der Ortsgemeinde ist, die wollen immer groß werden. Ganz ehrlich, mittlerweile, ich hätte lieber gern kleine Gemeinden, weil ich nicht schaffe, nach den 300 zu gucken, die wir haben. 30 sind genug für mich, voll. 2 zu Hause sind schon nicht ohne. Versteht ihr? Nach jedem zu schauen, es ist, und dann hast du 30, dann hast du 300, aber alle wollen Megachurch haben. Weil das falsche Verständnis ist, je größer, desto besser, mehr Ressourcen und attraktiver. Aber wisst ihr was? Friedhöfe wachsen auch. Die werden auch groß. Aber die sind tot. Nur weil was wächst, heißt noch lange nicht, dass es lebendig ist. Wachstum ist anders definiert in der Schrift. Der Herr sieht das Herz an, nicht das Äußere. Darum geht's. Und darum fragen wir, wessen Ehre suchen wir? Warum tun wir das? Und die Gemeinde und die Ortsgemeinde, die Gemeinde ist ein Ort der Verherrlichung Gottes, zum Preisen um seiner Herrlichkeit. Es ist nicht der Ort der Verherrlichung der Menschen. Jetzt ergibt sich eine Frage daraus, und das ist der Zettel, und darum nehme ich das. Ja, bedeutet das, dass wir in der Gemeinde nicht evangelisieren? Auch da zeigt sich schon, dass unser Verständnis der Verherrlichung ein bisschen zu kurz ist. Ich verherrliche Gott darin, ihn für seine Gnade, oder? Was bedeutet Gnade? Ein Sünder wird gerettet, nicht aufgrund von seinem Verdienst. Wenn ich dieses Zeugnis weitergebe, was mache ich dann? Ich verherrliche Gott. Wenn ich hingehe und sage, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er ist für dich zur Sünde gemacht worden, damit du Gerechtigkeit bist. Wenn ich das verkündige, dann was mache ich? Ich verherrliche ihn. Das ist unser Auftrag. Aber was hat Jesus gesagt? Wo sollen wir hingehen und das tun? Wohin? Und geht in die Gemeinde und macht Jünger. Okay? Wohin sollen wir gehen? Ah, zu allen Nationen. Liebe Geschwister, als Salomo den Tempel baute, dieser Tempel ist ja ein Bild auf die Gemeinde, Christus. Ist ein Schatten und Bild, haben wir gelernt. Gell? Wo haben sie die Steine hergeholt? Für diesen Tempel. Kennt ihr die Stelle? Aus einem Steinbruch. Und was hat Gott gesagt, was dürfen sie nicht machen? Sie durften die Steine nur im Steinbruch bearbeiten, nicht an dem Ort, wo sie platziert worden sind. Warum nicht? Das ist der Ort der Anbetung. Keine Arbeit. Man holt nicht tote Steine und bringt sie in den Tempel und fängt an, an ihnen zu klopfen und daraus lebendige Steine zu machen. Wisst ihr, was an dieser Ort wird? Steinbruch. Und da, wie können Menschen in der Gemeinde, die nicht wiedergeboren sind, die nicht lebendig sind, Gott verherrlichen? Wie? Übrigens, sie können Lieder mitsingen, das kann man ihnen beibringen. Man kann ihnen beibringen, Gebete zu sprechen. Wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, lernt man. Das können sie alle so sagen. Sie wissen, wie man sich gibt, weil man aufstehen muss, was man setzen muss. Sie kennen die Abläufe, sie kennen die Liturgie und sind innerlich tot, getünchte Gräber, sagt Jesus. Man bringt lebendige Steine zu dem Haus. Aber man macht sie, bedeutet nicht, dass man nicht evangelisieren muss. Natürlich, aber wo? Steinbruch. Geht hin. Geht in die Steinbrüche dieser Welt und erzählt von dem Evangelium. Und wenn sie zum Glauben kommen, wo bringt man sie hin? An den Ort der Anbetung. Man fügt sie hinein. Wir nehmen keine Ungläubige auf, wir nehmen Gläubige auf. Warum nehmen wir nicht Ungläubige auf? Sie sind aktiv, würden gern mitspielen, beherrschen Musikinstrumente, können Kinderstunden da machen. Das ist doch toll, oder? Warum machen wir das nicht? Oder hoffentlich nicht. Weil es nicht um diese äußerlichen Dinge geht, sondern um das Herz, um die neue Schöpfung, um die Anbetung in der Wahrheit und im Geist. Aber wenn sie nicht geistlich wiedergeboren sind, wie kann diese Anbetung stattfinden? Weiß ich. Und ich, nur weil es nicht so ist, heißt nicht, dass ich darüber nicht reden darf. Ich weiß das. Doch, was sagt die Schrift? Und wenn einer kommt und ihr alle in Zungen redet und ihr da sitzt und er hört nur Zaflazaf, Zaflazaf, Kaflakaf, Kaflakaf und versteht nicht ein Wort, wie soll er auf sein Angesicht fallen und sagen, hier ist Gott, hier ist ein heiliger Ort. Wer ist er, wenn er das nicht versteht? Wie, sagt Paulus, darum will ich lieber ein paar Worte in eine Sprache reden, die alle verstehen, als Tausende in einer Zunge. Warum? Sie sollen das Evangelium hören können. Denn wenn man in einer anderen Sprache redet, kann man das Evangelium was nicht? Verstehen. Aber wenn man es nicht verstehen kann, wie kann man das annehmen? Wie sollen sie glauben, wenn sie es nicht hören? Wie sollen sie denn anrufen, wenn man es ihnen nicht sagt? Also ist es der Ort, wo sie es hören sollen. Wenn einer mal da, ja, es passiert. Es passiert, Menschen kommen. Aber sie kommen, wir laden sie ein. Willst du kommen? Ja. Willst du mal sehen, wie, einen Ort, an dem Gott angebetet wird? Und, aber wenn sie kommen, sagen wir, hey, bitte verhaltet euch so, dass er sich hier, bitte sagt nichts, bitte betet Gott nicht an, bitte erwähnt Sünde nicht, bitte. Habt ihr schon mal einen Ungläubigen in euren Gottesdienst eingeladen? Als ihr da in dem Gottesdienst saßt, oder wusstet ihr, dass mal einer da ist, der nicht gläubig ist? Wie habt ihr euch verhalten? Wie habt ihr die Predigt zugehört? An was habt ihr permanent gedacht? Habt ihr euch wohl gefühlt auf einmal? Oh, hoffentlich macht da keiner Fehler. Das kann er doch nicht so sagen. Oh, wir machen uns Sorgen um diese, ob sie es verstehen oder nicht, ob sie es mögen oder nicht, anstatt unser Herz beim Herrn ist. Ganz ehrlich. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Wir können plappern und behaupten, zu preisen Ruhm seiner Herrlichkeit, aber in unserem Tun geht es immer noch um uns und um Menschen. Wir kämpfen mehr für die Ehre der Menschen und ihre Gerechtigkeit, obwohl sie keine haben, als dass wir für die Ehre Gottes und seine Heiligkeit. Uns regt es eher auf, dass es ja ungerecht ist, wenn das passiert, weil das ist ja ungerecht für die, als ob es irgendeinen gerechten Menschen gibt. Aber uns sind die Menschen und ihre Gerechtigkeit wichtiger als die Ehre des ewigen heiligen Gottes. Wir wollen den nicht verlieren und haben kein Problem, Gott zu verlieren. Um was geht's wirklich? Deswegen sage ich, verkümmern viele Gemeinden zu einem Verein. Ihre eigenen Überzeugungen, ihre eigenen Lehren, ihre eigenen Vorlieben, indem sie sich wohlfühlen. Also hier fühle ich mich nicht wohl. Ah ja, okay. Also hier werden nicht die Lieder gesungen, die ich mag. Hier werden Instrumente nicht benutzt, die ich gut finde. Aber hier werden Instrumente benutzt, die ich nicht gut finde. Könnt ihr euch vorstellen, dass man ein Lied singt, perfekt, aber Gott es nichts bringt? Könnt ihr euch vorstellen, dass man ein Lied singt mit einem falschen Instrument, mit einem schief gestimmten Gitarre, einem Klavier, das nicht im Rhythmus ist, und ein Schlagzeug, das zu laut ist oder gar keins da ist, aber vom Herzen Gott preisen und Gott sagt Wohlgeruch? Ich kann es mir vorstellen. Gott kann in einer toten Kapelle, katholischem Haus, da wird eine Oma da sitzen und im Glauben ein Loblied singen. Und es wird für Gott ein Wohlgeruch sein. Und in einer freien Kirche mit einer Megaband, wo es nur Menschen geht, super arrangiert, und es wird für Gott kein Wohlgeruch sein. Kann passieren. Kann alles passieren. Denn darum geht es nicht. Er will nicht etwas von uns, er will uns. Warum hat Gott Saul verworfen und David angenommen? Wie viele Fehler hat Saul gemacht? Welche? Sehr gut. Der Herr hat ihm gesagt, er soll das Volk Amalek komplett auslöschen. Komplett. Mit allem drum und dran. Und er hat es nicht getan. Er hat Frauen, Kinder und Tiere und den ganzen Schatz verschont. Humanistisch, toll. Guck mal, so Frauen- und kinderfreundlich. Amalek steht für das Fleisch, für die gefallene Schöpfung, mit der man keine Kompromisse eingeht. Man kann von der nichts behalten und sagen, Gott, komm für dich. Wahre Anbetung geschieht im Geist, nicht im Fleisch, in der Wahrheit, nicht in der Lüge. Saul hat es aber getan. Ein Fehler und nach menschlichen Ermessen gar nicht so katastrophal. Gott hat ihn verworfen. Als dann der Prophet Nathan kam, was hat er gesagt zu ihm? Ich verwerfe dich. Und was hat dann Saul gesagt? Ehre mich vor dem Volk bei deinem Gott. Er hat nicht gesagt, versteht ihr, ehre mich bei deinem Volk, bei deinem Gott, nicht bei meinem. Es war gar nicht Sauls Gott. Und es ging um seine Ehre und nicht um die Ehre Gottes. David, wie viele Fehler hat David gemacht? Puh, Katastrophe. Er hat Ehebruch begangen. Er hat Auftragsmord begangen. Er hat das Gesetz gebrochen. Wegen ihm ist ein Kind gestorben. Und Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Das ist der mit ihm schließt er einen ewigen Bund und sagt, aus dir kommt der König, der Davidit, Christus. Wieso? Wieso ist David ein Mann nach Gottes Herzen und Saul nicht? Psalm 50. Seht ihr das Herz von David? Ich habe es gestern schon erwähnt. in von Mutter Schoß bin ich ein Sünder. Ich. Saul sagt, das Volk hat's getan. Jetzt kommt, die haben mich gebeten und ich hab's. Das Volk, nicht ich, sie. Dauert wie sagt, ich bin sündig von Mutterschoß. In mir ist nichts Gutes. Das ist das Herz, das Gott sucht. Ein demütiges, ein zerbrochenes, ein Herz, das sagt, mein Gott, schaffe in mir. Es ist der Gott Davids. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Worauf kommt Gott bei Gott an? Darauf kommt es an. Das verherrlicht ihn. Darum geht's. Und nicht um das Äußere und Äußerlichkeit und Größe und all. Das ist nicht Anbetung. Man kann eine Top-Sache arrangieren und Top-Band machen. Nichts gegen gute Musik, nichts gutes Spielen, nichts gegen gutes Singen. Glaubt mir, nichts dagegen. Aber wenn man meint, das macht's aus. Und ich frage mich, sind wir bereit zu sagen, mir geht es um Jesus und nicht um mich. Es geht nicht darum, ob der Gottesdienst mir gefällt, sondern ob ihm gefällt. Ich sitze da in einem Gottesdienst und sage, gefällt es Jesus? Und wenn ich sagen kann, es gefällt ihm, gefällt es dir dann auch? Reicht es dir dann auch? Oder sagst, ja, Jesus gefällt es mir, aber mir halt nicht. Versteht ihr? Ich will einfach nur deutlich machen, um was geht es uns eigentlich wirklich in der Gemeinde? Gefällt es ihm? Und jetzt, woher weiß ich, ob es ihm gefällt? Das ist das Entscheidende. Ich muss ja wissen, ob es ihm gefallen würde. Das ist die Frage, die ich stellen muss. Jesus, gefällt es dir an diesem Ort? Gefällt es dir heute hier? Ja oder nein? Diese Frage muss ich wissen. Wenn ich sagen kann, es ist, was ihm gefällt, dann muss es mir genügen. Dann ist es egal, ob es mir gefällt oder nicht. Denn das, was Jesus gefällt, sollte mir auch gefallen. Also, darum schreibt Paulus einen Epheserbrief. Das sagt er dir. Darum ist Lehre so wichtig. Schaut mal, es geht jetzt gleich weiter da oben. So ist der aufgebaut, der Epheserbrief. In den ersten drei Kapiteln nimmt Paulus sich Zeit, um zu zeigen, was das Wesen der Gemeinde ist. Das heißt, was ist, was Jesus will von ihr? Es wurde uns ein Brief, nicht nur einer, und wir haben Briefe, viele Briefe. Wir haben die Schrift, sein Wille wurde uns offenbart, damit wir wissen, was er will, damit wir wissen, was ihm gefällt, was Gott wohlgefällig ist, oder? Römer 12, aufgrund der Erbarmung Gottes, bete ich euch, gebt euer Leiber Gott hin als ein wohlgefälliges Opfer, ja? Was der Vernünftige? Gebt euch Gott hin und lasst euer Sinn ändern, damit ihr wisst, was der vernünftige, Gott wohlgefällige, vollkommene Gottesdienst ist. Wir müssen, unser Sinn muss verändert werden, damit wir wissen, was gefällt Gott? Nicht, was gefällt uns, was gefällt ihm? So, der Epheserbrief, im Epheserbrief macht das so, die ersten drei Kapitel geht es darum, dass wir erkennen und verstehen, was Gottes Wille ist bezüglich der Gemeinde. Was ist ihr Wesen? Das sind die ersten drei Kapitel. Ich habe das so mit der Klammer, was ist sie? Warum ist das so wichtig? Bevor wir zum zweiten Teil kommen, müssen wir den ersten Teil verstehen. Also was ist die? Was ist die Gemeinde? Man kann sagen, das ist ein dogmatischer Teil. So, wenn wir jetzt als Theologe oder als theologisch das so formulieren, was meint man damit? Dogmatisch bedeutet, das sind Lehrsätze. Dogmen. Kennt ihr Dogmen? So. Das heißt, biblische Wahrheiten werden formuliert und werden als Dogmen festgesetzt. Dogmatik. Das bedeutet, das ist, was wir glauben. Glaubensbekenntnisse, Glaubenssätze. Das sind Dogmen. Wir glauben an Gott den Vater, dass er uns vor Grundlegung der Welt erwählt, bestimmt hat zur Sohnschaft in ihn, dass wir heilig und tadellos sein in Liebe. Das ist ein Dogma. Paulus hat im Epheserbrief ein Lehrsätze gefasst, in einem Liedform. Und dann, warum gibt es die Gemeinde zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit? Das ist ein Dogma. Und Dogmatik sagt es, was glauben wir eigentlich? Was ist der Inhalt unseres Glaubens? Und das ist wichtig, damit wir wissen, was ihm gefällt und wie wir ihn verherrlichen sollen. Müssen wir das wissen. Also, und das sind Kapitel 1 bis 3. Und das ist der Grund der Anbetung. Du musst wissen, für was du Gott anbeten kannst. Also musst du das wissen. Ohne Lehre kannst du Gott nicht anbeten. Wirklich. Kannst du nicht. Du kannst, wenn du denkst, dass Musik Anbetung ist, dann ist dein Anbetungsverständnis sehr, sehr kurz. Du kannst sogar in Liedern Gott anbeten, ja. Aber Lieder transportieren Lehre. Deswegen sage ich immer wieder, schaut euch eure Liedgut in der Gemeinde ein und ihr werdet sehen, was für eine Theologie die Gemeinde hat. Das Liedgut der Gemeinde ist das Lehrbuch der Gemeinde. Die Musiker suchen die Lieder aus, die sie prägen. Das, was sie glauben, das, was sie bekennen. Wir haben einen Verantwortlichen dafür. Und du musst die Lieder prüfen. Und manche Lieder werden sogar umgeschrieben. Manche Strophen werden geändert, weil sie zu dem Dogma nicht passen. Weil das einfach nicht mehr gilt. Und ich kann mich erinnern, nach einer Weile in der Gemeinde bei uns in Wettringen, dass dann Brüder auf mich zukamen, die Musik gemacht haben und sagen, Willi, aber dann können wir dieses Lied ja so gar nicht so singen. Und da bin ich dankbar. Dass ich nicht hingehen muss und sage, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Sondern sie merken, aber das stimmt ja gar nicht. Das passt ja gar nicht mehr. Und je mündiger die Gemeinde wird, je mehr sie am Wort ist und es ihr einfach nicht darum geht, hauptsächlich ein Lied zu singen, sie wird genau sehen, was da an der Wand steht und wird das prüfen. Und jetzt bevor ich hier war, war ich mit einem Teil aus unserer Gemeinde in Spanien, habe mit denen da Bibelarbeiten gemacht und dann sangen wir und dann sagt die Schwester, Willi, aber das können wir doch nicht so singen. Ich sage, ja, stimmt. Also ändern wir das. So, unser Verständnis, unsere Theologie prägt das, was wir bekennen, was wir sagen. Und das drückt sich in Liedform aus. Ich muss ehrlich sagen, dass heute die heutigen Musiker begnadete Musikanten sind, aber schlechte Theologen. Sie können tolle Lieder schreiben, wirklich. Toll arrangieren, wunderbar spielen, was ich sehr mag. Ich liebe Musik, wirklich. Ist von Gott gemacht, ist uns gegeben. Ich nehme sie von ihm an, in jeglicher Form. Auch mit Zimbeln, auch mit Pauken. Aber David war in erster Linie ein Theologe, ein Prophet und nicht ein Musikant, ein Harfenspieler. Liest seine Lieder. Das ist Prophetie, die Christus verkündigt. Die singt und erzählt das Erlösungswerk. Und David sagt, der Geist des Herrn war auf mir. Und seine Lieder, sagt David, haben von dem Messias gezeugt. Hat David selbst das Zeugnis abgelegt, als er im Sterben lag. Dass er von dem Liebling des Volkes gesungen hat. Und da war David nicht so eingebildet, da sagt er von mir. Wer ist der Liebling? Der Messias. Er hat von ihm gesungen. Das heißt, wir müssen zuerst eine feste Dogmatik haben. Wir brauchen eine gesunde Lehre, damit wir wissen, wer wir sind. Das Wesen der Gemeinde. Kennenlernen. Warum hat Gott uns gemacht? Wie hat er es gemacht? Zu welchem Zweck hat er gemacht? Wir müssen unsere Berufung kennen. Sehr, sehr wichtig. Und ich habe euch ein Symbol, ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennt. Da ist ein Stuhl. Das Gelbe sind so Symbole. Wie der Schlüssel, das soll ein Stuhl sein. Wisst ihr, warum ich den Stuhl dahin gemacht habe? Ihr dürft das mal sitzen. Der erste Teil ist Sitzen. Warum sitzt ihr hier jetzt hier die Tage? Warum haben wir hier Stühle hingestellt? Damit ihr es bequem habt, sehr gut. Ja, besser zuhören können, richtig. Was ist anstrengender, stehen oder sitzen? Gehen oder sitzen? Sitzen. Ist Sitzen anstrengend? Warum sitzen wir? Ich weiß, nach einer Weile will man wieder aufstehen, gell? Ein bisschen entspannen. Aber man ist müde. Ich liebe Bänke. Egal, wo ich bin, ich liebe Bänke. Ich laufe, ich laufe nicht viel dann. Nach einer Weile, oh, eine Bank, meine Kinder lachen mich schon aus. Ich mache immer Fotos von den Bänken, weil ich das Bild mag. Folgendes, sitzen bedeutet ruhen. Sitzen bedeutet ruhen. Ist uns bewusst, dass unser Glaubensleben nicht mit dem Gehen beginnt, auch nicht mit dem Stehen beginnt, Widerstehen. Es beginnt mit dem Sitzen, mit dem Ruhen. Wir kommen aus der Ruhe. Wir kommen nicht zur Ruhe. Wir kommen aus der Ruhe. Es ist komplett andersrum. Nach dem Gesetz, nach dem ersten Bund, was muss man machen? Arbeiten. Und dann ruhen. Wie viele Tage arbeiten? 6. Und am 7. Tag ruhen, richtig? Nein. Zeige ich sofort. Gottes Plan, oder nach dem Gesetz ist es so, Gott sagt, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Das heißt, du arbeitest, um zur Ruhe zu kommen. Ja, das ist das Bild. Geht mal ins erste Buch Mose. Wir haben die Schöpfung, richtig? Wie viele Tage hat Gott gebraucht, um die Schöpfung zu machen? 6 Tage. Warum nicht 7? Weil am 7. Tag Gott ruhte, gell? 6 Tage hat er gemacht und am 7. Tag ruht er. An welchem Tag wurde der Mensch geschaffen? Am 6. Tag, das ist Kapitel 1 ab Vers 26, gell? Ab 6. Tag. Also am 6. Tag hat Gott den Menschen gemacht. Das heißt, das war sein letzter Arbeitstag. Genau, das heißt der erste Ruhetag, der erste Tag des Menschen in seinem Leben. Was war das seiner? Es war ein Ruhetag. Mega, oder? Aber wessen Ruhe war das? Hat der Mensch vorher gearbeitet? Oder was gemacht? Das heißt, das Erste, was der Mensch erlebte nach seiner Schöpfung, war Ruhe. Das ist ja Wahnsinn. Aber seine Ruhe, Gottes Ruhe. Der Mensch erlebte die Ruhe Gottes. Das heißt, Gott hat den Menschen gemacht und ihn in seine Ruhe gebracht. Darum hat er übrigens, und jetzt liest mir mit mir Vers, Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte, ist euch aufgefallen, und setzte ihn in den Garten Eden. Hä? Worauf hat er ihn da gesetzt? Hat er ihn so einen Baum abgesägt und auf den Baumstumpf? Oder? Jetzt müssen wir begreifen, dass es jetzt nicht darum geht, ja, wo hat er ihn hingesetzt? Hat er ihn, welche Sitzgelegenheit? Sondern wenn das Sitzen bedeutet Ruhe. Ruhen. Warum ruht ihr, wenn ihr sitzt? Ich sage euch, warum ich gerne sitze. Weil ich mein ganzes Gewicht nicht mehr auf meinen Beinen trage, sondern mein Gewicht und meine Last auf andere Beine übertragen werden. Das ist der Grund, warum man beim Sitzen ausruht. Ich muss nicht mehr tragen, sondern etwas anderes trägt mich. Ruhen bedeutet, meine Last von jemand anders getragen zu bekommen. In dem Fall die Beine des Stuhls. Das ist Sitzen. Das heißt, die Bibel sagt, der Mensch wurde geschaffen. Was ist die Bestimmung des Menschen? Und die Bibel beginnt damit. Er wurde in die Ruhe Gottes geschaffen. Der Mensch beginnt sein Leben, bei der Schöpfung, aus der Ruhe zu leben. Wie lange hat diese Ruhe gedauert? Übrigens, was war sein Auftrag? Ihn zu bebauen und zu bewahren. Was musste Adam in einer nicht gefallenen, perfekten Schöpfung bebauen? Und was musste er bewahren? Das hebräische Wort für bebauen ist das gleiche Wort, das im 3. Buch Mose permanent dafür verwendet wird, um den Dienst der Priester und der Leviten zu beschreiben. Das heißt, Dieses Wort heißt, um ihn zu dienen. Der Mensch wurde geschaffen, wird in die Ruhe Gottes gebracht, in das von Gott Gemachte. Und Gott sagt, diene mir, indem du alles bewahrst, was ich gemacht habe. Das ist der erste Priesterdienst. Adam war der erste Priester, der erste Diener. Wir müssen nicht den Garten machen. Die waren allerlei Bäume, alle gut, alles war da. Unser Auftrag ist, Gott dienen, indem wir, was von ihm ist, Gemachte, bewahren. Das ist die Berufung des Menschen. Wie lange hat das gedauert? Anführungsstrichen, ein Kapitelchen. Und dann schon Kapitel 3. Und dann fliegt er woraus? Und was ist die Folge? Im Schweiße deines Angesichts musst du arbeiten. Und dann an welchen Tag ruhen? Das heißt, 6 Tage arbeiten, am 7. Tag ruhen. Was ist das? Das ist Gesetz, die Folge des Sündenfalls. Fluch. Das ist Fluch. Warum macht es Gott so? Durchs Gesetz überführt er den Menschen seiner Sündhaftigkeit und zeigt, du kannst, arbeite, probier's, mach und komm zur Ruhe. Was gibt's nicht in dem Tempel? In der Stiftshütte? Welchen Gegenstand, wie viele Gegenstände gab es da? Eine Menge, gell? Was gab es nicht? Keine Stühle, keine Sessel, keine Betten. Warum gab es im Tempel keine Stühle? Weil sie Tag und Nacht opfern mussten. Dieser Dienst war nie fertig. Versteht ihr, warum der Hebräerbriefschreiber sagt, und dann kam einer und hat ein für allemal ein Opfer da gebracht und alle Opfer sind damit zu Ende. Wisst ihr, was in dem neuen Tempel gibt? Ein Stuhl. Geht mit mir in den Epheserbrief. Lies mit mir ab Vers 15, Kapitel 1. Da heißt es, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eure in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Paulus bittet für wen? Für die Epheser. Für welche Epheser? Die zum Glauben gekommen sind, richtig? Und was bittet aber sie? Sie sollen Erkenntnis bekommen. Das heißt, das, was sie jetzt wissen, ist noch nicht genug. Sie sollen mehr begreifen. Und zwar, was sollen sie begreifen? Dass Gott uns, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Gott, offenbare du dich ihnen, zeig ihnen wirklich, wer du bist. Warum ist es so wichtig? Schaut mal, liest mit mir weiter. Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung. Was sollen wir denn erkennen in Gott? Wozu wurden wir berufen? Versteht ihr? Wozu hat Gott dich gemacht? Es gab eine erste Schöpfung und es gab eine Berufung, einen ersten Tag. Und es gab einen Auftrag, was er tun soll. Bewahren, dienen und bewahren. An dem Ort, an dem Gott ihn gebracht hat, einen ganz besonderen Ort, einen Tempel, war ein Garten. Der erste Tempel übrigens war nicht ein Haus, war nicht ein Zelt, war ein Garten. Was ist der letzte Tempel? Offenbarung? Das ist ja auch ein Garten. Das heißt, da ist die Klammer. Und da, das ist die Berufung. Also, und Paulus sagt, Gott bitte, offenbare ihn, was ihre Berufung ist. Warum ist es so wichtig? Wenn sie ihre Berufung nicht kennen, wie sollen sie danach leben? Wie sollen sie danach wandeln? Sie müssen wissen, wer sie sind. Sie müssen dich erkennen. Wie erkennen wir? Aber schaut mal, als Gott den Menschen gemacht hat, schuf er ihn nach wessen Bild? Nach seinem Bild. Nach wessen Bild schuf Gott Tiere? Da steht, an jeder nach seiner Art, richtig? Das heißt, Zum Beispiel ein Esel wurde geschaffen nach der Art von dieser Art. Pferde und so weiter. Ein Fisch, keine Ahnung, ein Hai wurde geschaffen nach der Art der Fische. Alles wurde nach seiner Art. Wenn man also ein Tier erforscht, was muss man erforschen? Die Art. Wenn man aber einen Mensch verstehen will, was muss man erforschen? Warum? Weil er nach seiner Art geschaffen wurde. Das heißt, du wirst dich selbst nicht verstehen, wenn du Gott nicht verstehst. Und darum verstehen die Menschen sich selbst nicht. Sie haben sich von Gott entsagt, sie haben ihn verworfen und sie versuchen, sich zu verstehen und haben keine Ahnung. Kommen nicht auf den grünen Zweig. Warum? Weil sie Gott nicht verstehen. Du wirst, je mehr du Gott verstehst, umso mehr wirst du dich verstehen. Je mehr du in Gottes Ruhe einkehrst übrigens, umso mehr kommst du selbst zur Ruhe. Das ist das. Und darum bittet Paulus, gib in die Erkenntnis, gib in das Verständnis deiner selbst. Und dann schaut mal, was er heißt. Vers 18. Nochmal, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Was sollen sie erkennen? Ihre Berufung, was sollen sie erkennen? Den Reichtum der Herrlichkeit in ihnen. Und was sollen sie noch erkennen? Die wirksame Kraft. Und jetzt schaut mal, Vers 20. Die, das ist die Kraft, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt, was steht jetzt da? Gesetzt hat. Jesus hat was getan? Nachdem er in diese Welt kam, hat er was getan? Das Gesetz erfüllt. Das heißt, er hat gearbeitet. Und er sagte, mein Vater wirkt und ich wirke bis jetzt. Und das am Kreuz ankam, was sagt er dann als letzte Worte? Es ist vollbracht. Das heißt, alles, was ich tun sollte, habe ich getan. Und als der Vater ihn wieder geholt hat in der Herrlichkeit der Wolke, was hat Jesus dann getan? Sich hingesetzt. Warum? Jetzt ruht er von seinen Werken. Gott schuf die Schöpfung und ruhte am siebten Tag von seinen Werken. Und der erste Mensch, der erste Tag war dieser Ruhetag. Und er sollte aus dieser Ruhe leben, hat aber nicht getan. Er fiel, musste arbeiten, um zur Ruhe zu kommen, kam aber nie zur Ruhe. Also sagt Gott, ich schaffe eine neue Ruhe. Hebräer Kapitel 3. Das Volk kam nicht zur Ruhe, denn sie haben meine Wege nicht erkannt. Sie haben mein Wort nicht geglaubt. Josua hat sie nicht in die Ruhe gebracht, denn sonst hätte nicht der Psalmist geschrieben, es gibt eine neue Ruhe. Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber Kapitel 4, verstockt euer Herz nicht, denn es gibt eine neue Ruhe. Denn wer zur Ruhe gekommen ist, ist zur Ruhe gekommen ist von seinen Werken. Von welchen Werken? Werken der Gerechtigkeit. Werken des Gesetzes. Werken, um von Gott zu gefallen, um Sünde zu überwinden. Wer in diese neue Ruhe hineingekommen ist, der ist wirklich in den wahren Schabbat gekommen. Und zwar in den Schabbat Christi. Was bedeutet das? Jesus hat gewirkt und hat es vollbracht. Dann hat er hingesetzt. Das heißt, es ist fertig. Er ruht von diesem Werk. Das Werk ist fertig. Er muss nichts noch zusätzlich dazu tun. Die Erlösung ist vollbracht. Die Erlösung ist vollbracht. Geht mit mir ein paar Verse weiter und liest mit mir nur so viel erstmal. Die Verse davor werde ich nochmal auslassen. Ab Vers 4. Kapitel 2, ab Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus, okay, das ist gut, er hat uns lebendig gemacht, wir sind nicht mehr tot. Was das bedeutet, muss ich alles noch erklären. Aber weiter, wie hat er es gemacht? Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns, und jetzt schaut mal, mit auferweckt und mitsitzen lassen. Und zwar wo? In der Himmelswelt, in Christus. Jetzt wissen wir, was dieser Segen ist. Im Himmelswelt in Christus. Wir sitzen mit in der Himmelswelt in Christus. Aber du sagst, wir sitzen gerade, wie heißt der Ort hier? Anhausen. Hey, ich bin noch nicht im Himmel. Hier bedeutet nicht, ich bin an einem Ort und ich sitze auch nicht auf einem Stuhl. Du ruhst in Christus mit ihm. Und zwar in was? In seinem Erlösungswerk. Jesus sagt, es ist vollbracht. Und wer in Christus ist, sitzt mit ihm. Dieses Bild kennen einige schon, aber ich zeige es den anderen auch nochmal. Ich liebe es sehr. Nehmen wir mal an, das bin ich. Ein dreckiges, beschriebenes, mit Sünde beflecktes Blatt Papier. Schmutzig. Das ist Christus. Für mich Christus in Buchstaben. Das Wort, das Fleisch wurde, ist hier. Von erster bis zur letzten Zeile. Das ist Christus. Hier lerne ich Christus, wer er ist. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn wir zum Glauben kommen, dann werden wir im Geist in Christus hineingetauft. Das heißt, wir werden ein Teil seines Leibes. Das ist die Gemeinde. Wir sind in Christus. Könnt ihr euch erinnern an die, was ich gesagt habe, in Epheserbrief, in Christus. Was bedeutet in Christus? Ich bin in ihm. Jetzt schaut mal. Und das ist in Christus sein. Ich bin immer noch ich, aber ich bin jetzt in ihm. Jetzt ist so, alles, was das ist, bin ich jetzt auch. Ich bin ein Teil davon. Wenn dieses Buch die Wahrheit ist, was bin ich auch? Wenn es heilig ist, was bin ich dann? Wenn dieses Buch hier ist, wo bin ich? Wenn dieses Buch da ist, wo bin ich? Was musste das Blatt gerade machen? Nix. In ihm bleiben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch. Das ist das. In ihm bleiben, das ist das Einzige. Nicht rausgehen. Aber in was bleiben? In dem Wort. In der Wahrheit. Nämlich in welchem? Es ist vollbracht. Wer das glaubt, kommt endlich zur Ruhe. Und übrigens, da wo dieses Buch ist, da ist das Blatt. Da wo Christus ist, bin ich jetzt schon. Ich bin jetzt schon mit Christus verankert in der Himmelswelt. Amen. Herrlich, oder? Und das ist der einzige Grund. Ich bin in ihm. Das bedeutet, mein erster Tag ist welcher Tag? Der Erlösungstag. Ich gehöre zu einer neuen Schöpfung. Die alte Schöpfung begann mit einem Ruhetag, richtig? Aber die ist dann gefallen. Ich gehöre zu einer neuen Schöpfung. Aber was ist mein neuer Schöpfungstag? Die Ruhe, die Auferstehung Jesu. Wisst ihr, warum wir am Sonntag feiern? Spielt keine Rolle, Sonntag ist Sonntag, weil das alles Äußerlichkeiten. Aber trotzdem, warum feiern wir nicht nach dem Gesetz am Schabbat, am Samstag, wie viele einfordern? Weil der Schabbat ist der letzte Tag. Du musst arbeiten, um zur Ruhe zu kommen. Das ist Gesetz. Aber die Gemeinde versammelte sich nicht mehr am Sabbat, sondern an dem Tag des Herrn. Und was ist der Tag des Herrn? Der Tag der Auferstehung. Das war der erste Tag der Woche übrigens. Das war ein Arbeitstag. Und übrigens, Christen haben sich getroffen und haben gearbeitet. Also die haben gearbeitet und dann sich getroffen. Weil es war lange Zeit kein Feiertag. Das ist ja später durch Konstantin Wende, bla bla bla, römischer Kaiser und so weiter. Aber das ist nicht das Thema. Aber es ist uns egal, ob wir arbeiten oder nicht. Es geht nicht um buchstäblich nichts tun. Es geht um unsere, wir wissen, wir kommen aus der Ruhe und zwar aus dem Gemachten und zwar nicht der Schöpfung erstens, sondern aus der zweiten Schöpfung. Wir kommen aus der Erlösung. Und das ist unsere Kraft übrigens. Wir leben aus dem Gemachten. Darum sollen wir es was? Bewahren, nicht machen. Gott hat die Schöpfung gemacht und sagt dem Adam, bewahre sie, nicht mache sie. Gott hat die Erlösung gemacht und was sagt er? Bewahre sie, nicht mache sie. Es gibt einen guten Witz, weil es ja schon spät ist, damit euer Kopf ein bisschen wieder durchatmen kann. Ich habe so einen Comic gelesen, ich liebe es sehr. Da sind so zwei Wissenschaftler und die stehen auf so einer Erde. So eine Kugel und da sind zwei Wissenschaftler. Und die haben so weiße Kittel, die süßen an und so eine runde Brille der eine. Und man erkennt, das sind Wissenschaftler. Und die stehen da und einer hat so eine Hacke in der Hand und einer eine Schaufel, so eine Spitzhacke und dann so eine Schaufel. Und der eine schreit in den Himmel und sagt, Gott, wenn wir den, genauso wie du den Menschen aus der Erde machen können, lässt du uns dann in Ruhe. Und dann erstaunlicherweise antwortet Gott. Dann hörst, sieht man so, ich habe es gelesen, nicht gehört, weil es ja Comic. Und dann habe ich, dann liest du so, dann sagt Gott, okay. Was überraschend ist, dass Gott antwortet und sagt, macht's. Und dann siehst du, wie die Wissenschaftler gerade ausholen wollen. Der eine will die Erde locker machen, der andere mit der Schaufel sich die Erde nehmen und dann eben den Menschen zu machen. Und dann kommt aus dem Himmel eine Stimme, stopp, stopp. Und die erschrecken so. Dann sagt er, aber bitte aus eurer eigenen Erde. Ich hoffe, ihr habt es jetzt schon verstanden und nicht erst heute Nacht. Dann aus eurer eigenen Erde. Okay, wir können einiges machen. Die Wissenschaft kann einiges machen. Wir kennen die ganzen Versuche, was alles, Embryo und alles Mögliche. Aber und der Mensch spielt Gott, wir wissen das. Aber er kann das immer nur aus dem, was Gott vorher gemacht hat. Was sagt der Hebräerbrief, Kapitel 11? Dass wir glauben, dass die Welt, dass Gott aus die Welt aus dem Nichts gemacht hat. Das ist göttlich. Wir können aus dem einiges schaffen. Und da widerspiegeln wir ja die Kreativität Gottes. Aber aus dem Nichts etwas zu machen, das kann nur Gott. Du kannst keine Heiligkeit, keine Reinheit aus dem Nichts schaffen. Denn in dir ist nichts davon da. Geht nicht. Das kann nur Gott machen. Hat er gemacht in Jesus Christus. Hat uns heilig und tadellos gemacht. In ihm. Versteht ihr, warum es heißt immer in ihm? In ihm sind wir gesegnet. In ihm sitzen wir, in jedem geistlichen, himmlischen Segen. In ihm, alles in ihm. Das ist der Segen Gottes. Steht hier drin. Und wenn du da drin bist, dann hast du das alles. Und weißt du was? Weißt du was? Wann? Jetzt schon. Jetzt schon bist du in ihm. Du musst nicht warten, bis endlich mal. Jetzt schon. Wenn du das erkennst, weißt du, was es in deinem Herzen bewirken wird? Anbetung. Lobpreis. Dank. Ich danke dir, dass du mich erlöst hast. Du wirst nicht mehr beten. Herr, bitte erlöse mich. Ja? Du wirst sagen, ich danke dir dafür. Wisst ihr, an welchem Punkt man weiß, ob, dass man von dem Wissen zum Glauben kommt? Indem man anfängt zu danken. Wenn wir etwas bitten von dem Herrn, wann wissen wir es, dass wir empfangen? Wenn wir dafür schon danken. Wenn du sagst, Herr, bitte, schenk uns eine gute Zeit, dann hoffst du, dass es passiert. Aber wenn du sagst, Herr, ich danke, dass du uns eine gute Zeit schenken wirst, dann weißt du, dass es geben wird. So, wie kommt man zu seinem Gebet, gell? Man kann sehr anmaßend, wenn man die Wahrheit kennt, wenn ich weiß, dass der Herr sagt, bittet in meinem Namen und so wird euch gegeben und bittet so, als ob ihr schon empfangen habt, gell? Wie kann ich das machen? Wenn ich sage, wenn ich weiß, was sein Name ist, wenn ich in seinen Namen kenne, das heißt, alles, was mit seinem Namen verbunden ist. Wenn er zum Beispiel sagt, Willi, ich will, dass du das Evangelium den anderen verkündigst. Und ich sage, Jesus, ich will das auch. Und das willst du auch. Dann kann ich doch damit rechnen, dass er dabei sein wird, oder? Also danke ich ihm dafür, weil ich seinen Willen kenne. Aber ich, in der Bibel steht nicht, Willi, bitte für ein Haus. In der Bibel steht nicht, bitte für ein tolles Auto. Das ist der Wille Jesu, dass du reich bist, steht auch nicht drin. Im Gegenteil, durch viele Bedrängnisse werden wir in das Reich Gottes hineinkommen, wird Leid erfahren, man wird euch verfolgen, man wird euch hassen, steht alles da drin. Das ist der Wille, das kenne ich. Also kann ich nicht sagen, hey, in der Bibel steht nicht, du wirst immer gesund sein, keine Krankheiten haben, steht auch nicht drin. Im Gegenteil. Das heißt, der Apostel Paulus, der für andere gebeten hat, die gesund waren, war krank. Also, ich muss den Willen Gottes kennen. Aber wenn ich ihn kenne, kann ich ihm dafür danken. Denn er wird mir das geben, weil er es versprochen hat. Ist Gott ein Lügner? Nein. Wie verherrliche ich ihn Gott? Wenn ich ihm danke. Das heißt, ich glaube ihm. Und selbst wenn ich es noch nicht empfangen habe, er wird es mir geben. Ich verherrliche ihn. Es gibt eine anscheinend, ich war nicht dabei, so alt bin ich nicht, anscheinend eine Geschichte über Napoleon und einen Soldaten. Der hatte viele Schulden. Und er ging zu Napoleon rein ins Zelt, hat eine Audienz erbeten und zu ihm anscheinend gesagt, er hat viele Schulden und er hat einen hohen Betrag von ihm erbeten. Ich weiß nicht, wie hoch es war, aber so unverschämt, dass alle Kommandanten und daneben standen und die wollten ihn totprügeln und rausschmeißen, was er sich anmaßt, Napoleon um sowas zu fragen. Und dann hat er ihn gefragt, warum fragst du mich? Und dann hat er gesagt, ja, weil du es hast. Und er hat gesagt, er ehrt mich mehr als ihr alle, die hier dasteht. Hat ihm das alles gegeben. Er wusste, dass er es hat. Kennen wir unseren Herrn? Kennen wir seinen Willen? Wissen wir, was er hat? Versteht ihr, warum Paulus sagt, lassen wir uns erstmal beginnen mit den ersten drei Kapiteln. Und er beginnt wie? Er singt erstmal ein Lobeshymne auf die Erlösung und besingt die Herrlichkeit des dreieinigen Gottes, was er für uns getan hat. Nachdem er diesen Loblied gesungen hat, mit Preis darum seine Herrlichkeit, beginnt er zu beten. Und was ist ein Gebet? Herr, lass uns groß werden. Herr, lass uns siegreich sein. Oder lass uns hier das, lass uns das. Nein, er beginnt und sagt, Vater, ich bitte dich, schenke den Geist der Weisheit und Offenbarung, dass sie erkennen, wer du bist. Dass sie erkennen, was ihre Berufung ist. Dass sie die Kraft erkennen, die in ihnen ist. Die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten erweckt und zu deiner Rechte gesetzt hat, die ist in ihnen. Lass sie erkennen, was für eine Berufung, was für eine Hoffnung, was für ein Erbe sie haben. Die sind wie dieser Landbesitzer, der auf einer riesen vollkommen voll Öl sitzt und hat keine Ahnung, was er hat. Bitte, dass es so beginnt. Warum? Weil sie können dich nicht verherrlichen und werden dir nicht die Ehre bringen, wenn sie nicht wissen, wer du bist und was du hast, was du alles vollbracht hast. Und sie werden immer hoffen und bitten, vielleicht. Dabei sind wir schon längst in ihm. Ich möchte euch noch was kurz zeigen. Die Bibel sagt, der Sünde Lohn ist der Tod, richtig? Warum sterben Menschen und können nicht auferstehen? Weil der Tod sie festhält. Warum hält der Tod die Menschen fest? Weil Sünde da ist. Der Sündelohn, das heißt, wenn ein Mensch stirbt und dann kommt der Tod und er klammert sich an der Sünde fest und er, das war's. Und da reicht eine Sünde und der Widerhaken ist drin, versteht ihr? Und dann kann er nicht aufstehen. Warum ist Jesus aber auferstanden? Das wissen wir, denn in ihm war keine Sünde. Das heißt, Jesus starb. Und dann kam die Sünde und fand nichts, wo sie sich bei ihm einhaken konnte. Denn er war ohne Sünde. In allem, was er tat, ohne Sünde. Bis zum Tod am Kreuz ohne Sünde. Darum ist Jesus auferstanden. Das heißt, der größte Beweis seiner Sündlosigkeit und somit seiner Gottheit ist was? Die Auferstehung. Darum ist Ostern so wichtig. Wir feiern die Göttlichkeit Jesu. Wir bezeugen seine Sündlosigkeit, denn er ist auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Jetzt, wenn du und ich sterben, gibt es was zum Festhalten? Also ich kenne da einige Haken da. Aber jetzt schaut mal, was passiert. Wer in Christus ist, ist mit Christus gestorben. Jetzt kommt der Tod und kann er dich packen. Warum nicht? Weil du in ihm bist. Er macht so. Er will an dich ran. Er kommt nicht an ihn ran. Du bist in ihm. Nicht, weil du keine Sünde hast, sondern weil du in Christus bist. Weißt du was also mit ihm? Auferstehen. Bist du mit ihm auferweckt? Schreibt Paulus Epheserbrief. Seid mit ihm auferweckt worden und mitsitzen. Das heißt, geistlich gesehen, bist du schon aus dem Tod ins Leben übergegangen. Hat nicht das Jesus schon gesagt? Wer an mich glaubt, ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Der Tod hat keine Macht über ihn mehr. Wenn aber wir leiblich sterben, werden wir dann auferstehen? Ja, natürlich, so wie Christus in der Gleichgestaltung seines Leibes. Denn warum? Der Tod kann uns nicht festhalten. Was für eine herrliche Nachricht, oder? Und warum? Weil du so durchhältst. Weil du so wenig Sünden hast, wie du nur kannst. Nur eine einzige und der Tod wird dich festhalten. Der einzige Grund, die einzige Hoffnung, die wir haben, Christus und in ihm sein. Das heißt, wenn du nicht in ihm bist, keine Hoffnung. Aber wenn du in Christus bist, die Hoffnung der Herrlichkeit. In ihm bleiben ist das Einzige, was von dir und mir verlangt wird. Das heißt, bleibt in meinem Wort. Bleibt in meiner Liebe. Glaubst du, dass Jesus dich liebt? Und wenn er dich liebt, wird er dir etwas Schlechtes antun? Wenn er dich liebt, wird er dir Steine statt Brot geben? Wenn er dich liebt, wird er dich verloren gehen lassen? Wenn er dich liebt, wird er nicht auf dich aufpassen? Wenn er dich liebt, wird er nicht alles für dich geben, wenn er sein Leben für dich gegeben hat aus Liebe? Bleib in dieser Liebe. Warum zweifeln Christen? Sie zweifeln an was? Lieb mich, Jesus. Lieb mich, Gott, wirklich. Und darum haben sie keine Heilsgewissheit, weil sie an der Liebe zweifeln. Aber die Schrift sagt, so, und deswegen muss man lesen und sagen, aber wir sind geliebt, wirklich. Ja, komm, lest mal den Epheserbrief. Lass uns mal die ersten drei Kapitel durcharbeiten. Willst du wissen, wie sehr Gott die Welt geliebt hat? Lesen wir mal. Und dann steht alles drin, was er alles getan hat. Die ersten drei Kapitel also, der dogmatische Teil, die Grundlage ist, ich komme nachher, aber ich sage schon mal, das ist geglaubte Lehre. Das ist etwas, was wir glauben müssen. Das ist unsere geglaubte Lehre. Lehre ist fundamental. Aber wisst ihr, es geht weiter. Das mache ich. Ich habe noch ein paar Minuten. Es geht weiter. Schaut mal. Es gibt einen zweiten Spannungsbogen, zweiten Teil im Epheserbrief. Hat 6 Kapitel. In diesem Teil geht es nicht mehr um das Wesen der Gemeinde, das heißt, was sie ist. In diesem Teil geht es um die Berufung der Gemeinde, das heißt, was sie tut. Man kann aber nur das tun, entsprechend dem, was man ist. Schlagt mit mir Kapitel 4 auf. Ab hier geht's los. Der zweite Teil im Epheserbrief, Kapitel 4. Schaut mal, wie Paulus schreibt. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, haben wir gelesen bei der Einleitung, wandelt, und jetzt schaut mal was, würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Kennt ihr diese Berufung? Versteht ihr, was ich meine? Jetzt redet er erst über Wandeln. Er redet nicht, man wird Christ, also das musst du tun, das musst du tun, das musst du tun. Das machen wir leider. So, jemand kommt zum Glauben, Glaubensgrundkurs und was willst, alles, was man tun und lassen muss. Gemeindeordnung kennenlernen. Kleiden. Das Erste, was man tun muss, ist lehren, sitzen. Setz dich hin. Martha und Maria, bekannt? Wer hat das Bessere gewählt? Hat Martha was Schlechtes gemacht? Viele Frauen sind gerade aufgestanden und haben angefangen, das gerade zu tun, gell? Sind hingegangen und bereiten jetzt das Mittagessen vor. Ist das schlecht? Aber wisst ihr, was besser ist? Aber nicht wegen mir. Ganz ehrlich, im schlimmsten Fall ist das meine Nahrung. Das ist besser. Wird mir auch gut tun. Das ist besser. Jesus sagt nicht, das war schlecht, ist schlecht, was Martha macht. Sie hat das Bessere gewählt. Warum? Sie hat sich zu meinen Füßen, und wisst ihr, was da steht? Gesetzt. Sie hörte Jesus zu. Es beginnt mit dem Hören, dann geht es zum Wandeln. Es beginnt nicht mit dem Wandeln und dann hört man. Man muss mit dem Sitzen beginnen. Wir müssen wissen, wer wir sind, was wir haben, welche Berufung, welche Kraft. Wir müssen das kennen, bevor wir das anwenden. Wenn ich aber nicht weiß, was ich bin und was ich habe, wenn ich nicht weiß, dass ich in Christus schon ruhe, aus welcher Kraft will ich das heraustun? Schaut mal, die Motivation, etwas zu tun, Nach außen werden beide sich bemühen, werden beide aktiv sein. Der eine wird das tun, weil er Jesus so dankbar ist und aus Liebe. Der andere wird das tun, um die Anerkennung Jesu zu bekommen und die Liebe zu erhaschen. Beide werden das Gleiche tun. Nach außen sind beide fromm. Der eine aber tut das zur Verherrlichung und der andere für sich selbst. Der eine macht das für Jesus, weil er es alles von ihm schon mitbekommen. Der eine macht es nur, damit er nicht verloren geht, macht er für sich. Himmelhoher Unterschied, buchstäblich himmelhoher Unterschied. Der eine wird gerettet, der andere nicht. Was sagt die Schrift zu den schriftgelehrten Pharisäern, zu den Juden, zu den Brüdern nach dem Fleisch? Was sagt Paulus? Ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer haben, oder? Ich gebe ihnen eine Note 1, sie haben Eifer. Römer Kapitel 10, Verse 1 und 2. Aber ohne richtige Erkenntnis. Da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten, das heißt, auf welchem Weg Gott Gerechtigkeit schenkt, haben sie ihre eigene aufgerichtet und haben dadurch die Herrlichkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannt. Die haben nicht verstanden, auf welchem Weg man die Gerechtigkeit bekommt. Haben sie versucht, selbst zu tun und haben sie nicht gekriegt. Die anderen, die es nicht versucht haben, haben es gekriegt. Die haben das Geschenk angenommen. Das ist der Unterschied zwischen Evangelium und Religion. Gesetz und Gnade. Die Bibel sagt aber, wandelt würdig der Berufung. Das heißt, was bedeutet würdig der Berufung? Würdig dem Evangelium. Würdig dem Sitzen. Also muss ich vorher die Berufung kennenlernen. Und das sind die ersten drei Kapitel. Und dann weiß ich, wie wende ich das an? Das sind die letzten Kapitel. Und die kann man nochmal unterteilen. Schaut mal, so dogmatischer Teil ist sozusagen der erste und dann kommt sozusagen der praktische Teil. Ich persönlich aber sage geglaubte Lehre und gelebte Lehre. Mag ich mehr. Weil beides Lehre ist. Lehre ist nicht so Theorie, Praxis, wisst ihr so. Ah ja, das Führerschein, ja, blöd, muss man Theorie machen, abhaken und dann kommt das Echte. Aber ganz ehrlich, so blöd es auch ist, es ist ja nicht ohne Grund, dass man vorher Theorie macht. Meine Tochter macht gerade Theorie. Ist gut, wenn sie weiß, Bremsweg. Wenn man nach links lenkt, fährt Auto nach links. Ist nicht schlecht. Es ist gut. So manchmal unnötig es erscheint, es ist gut. Lehre ist wichtig. Und deswegen geglaubte Lehre, dann gelebte Lehre. Ich kann die Lehre erst nur dann leben, wenn ich sie vorher glaube. Ich kann sie nur glauben, wenn ich vorher sie lerne, wenn ich sie gepredigt bekomme. Das ist der Weg, den Gott bestimmt hat, ganz, ganz wichtig. Also ist das der praktische Teil. Während wir in den ersten drei Kapiteln den Grund der Anbetung haben, haben wir in den letzten drei Kapiteln die Art und Weise. Das heißt, in den ersten lernen wir, warum sollen wir Gott anbeten? Er hat alles für uns getan. Wir wollen ihn anbeten. Dann geht Paulus hin und sagt, wisst ihr, wie ihr das praktisch machen könnt? Wie zeigt sich diese Anbetung praktisch? Und dann geht er durch den Brief und macht deutlich, das hat was damit zu tun, wie Mann und Frau miteinander umgehen. Das hat was damit zu tun, wie Kinder und Eltern miteinander umgehen. Das hat was damit zu tun, wie man Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Sklave und Freier miteinander umgeht. Das hat was damit zu tun, wie man mit Versuchungen, mit den Angriffen des Teufels umgeht. Es ist weder die Rede von Gottesdienstgestaltung, es ist noch die Rede von Gebäude, es ist keine die Rede von Abläufen, von Uhrzeiten, nichts davon. Aber er redet von einem Leben, von lebendigen Steinen, die eine Gemeinde sind und deren Gottesdienst darin besteht, wie sie ihr Leben leben. Und ob sie Gott verherrlichen oder nicht, ob es zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit ist, oder nicht. Ich kenne viele, die meinen, dass Gott dadurch verherrlicht wird, dass sie sich in der Gemeinde völlig verausgaben. Und die Familie geht zugrunde. Verlieren ihre Kinder, verlieren ihre Frauen. Aber für den Herrn habe ich es gemacht. Die Bibel sagt aber, wer nicht für die Frau und für die Kinder zu Hause ist, ist nicht mal würdig, Ältester zu sein. Er kann in der Gemeinde keine Verantwortung haben. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, die Gemeinde beginnt wo? Was ist das Bild für die Gemeinde? Die Familie. Das ist die kleinste Zelle. Wenn man da versagt, braucht man da gar nicht anfangen. Aber das, was für ein Verständnis. Ich diene Gott. Und der Herr sagt, wen habe ich dir als erstes anvertraut? Wen habe ich dir an die Seite gestellt? Guck nach ihr. Welches Leben habe ich dir anvertraut? Kinder, guck nach ihnen. Mir ist weit wichtiger, ehrlich, was meine Frau über das denkt, was ich lehre, als ihr alle hier zusammen. Ich sage es euch ehrlich. Mir ist weit wichtiger, dass sie das annimmt und versteht, als ihr. Aber dann kommt sofort ihr auch dran. Ziemlich nah dran. Ziemlich nah. Aber meine Frau, die mir anvertraut ist, sie soll als erstes das hören. Sie soll als erstes das glauben. Ich will mit ihr diesen Lobpreis haben. Ich will mit ihr diese Freude teilen. Dann kommen meine Kinder. Ich will mit ihnen das teilen. Und ich will sie nicht darüber verlieren. Ich will das nicht. Und das heißt, in der Art und Weise, wie ich mein Leben mit ihr lebe, verherrliche ich Gott oder ich verherrliche es nicht. Ganz praktisch. Wenn ich hierher fahre, dann nehme ich mir Zeit erstmal für meine Familie. Dass sie weiß, dass sie an erster Stelle kommt. Wenn ich es nicht schaffe, ich komme nach Hause, das Erste, was ich mache, ich unternehme was mit ihnen. Und wenn es bedeutet, sie zu nehmen und zu Ikea zu fahren, zum tausendsten Mal durchzulaufen und sie kaufen sich eine Kerze. Gut. Hat Sinn gemacht, wieder mal zum Ikea zu fahren. Machen wir. Mach ich. Viele Jahre, nach jeder Bibelstunde, ich bin deswegen so schnell weg, weil ich mit meinem Sohn zu McDonald's fahre. Das mache ich. Und ich nehme dann Zeit für ihn. Nach jedem Seminar verschwinde ich sofort, wenn ich kann, und fahre mit ihm und gehe mit ihm essen. Weil während der Zeit ich mit Leuten reden muss. Danach rede ich mit ihm. Das mache ich. Und ob das genug ist, ob ich alles richtig mache, will ich nicht sagen. Aber was ich damit sagen will, ich nehme die Verantwortung an, ich nehme mir für sie genauso Zeit. Und ich lasse sie das auch merken. Das ist meine erste Gemeinde. Ich setze mich ins Wohnzimmer und sage meine Tochter, Papa, singen wir ein paar Lieder, nehme ich Gitarre und wir loben zusammen. Das ist meine Gemeinde. Und manchmal habe ich da schönere Anbetungszeit als... Ja. Das Leben, und Paulus erklärt, was es bringt. Jetzt ist gleich Pause und morgen mache ich mit euch noch mehr. Aber ich sage noch, was ich euch zeigen möchte. Ihr seht vielleicht an der Folie, dass links so ein Fuß da ist, also ein Schuh, und da so eine Hand. Dieser zweite Teil kann man noch in zwei Teile unterscheiden. Und zwar geht es darum, und das habe ich ja schon vorhin gelesen, um Wandeln. Das heißt Laufen. Das ist eine Bewegung. Das Christsein beginnt nicht mit dem Wandeln, nicht mit dem Tun. Es beginnt mit dem Sitzen. Aber aus dem Sitzen kommt Wandel. Es bleibt nicht beim Sitzen. Es kommt zu einem Gehen, einer Nachfolge, Jesus nachfolgen. Und das ist der Weg. Und dann erklärt uns Paulus anhand von drei Dingen, was es bedeutet zu wandeln. Das zeige ich euch morgen. Ja? In was sollen wir wandeln? In welchen Dingen werden wir Gott verherrlichen? In was können wir Gott verherrlichen? Ganz praktisch, er wird uns das zeigen. Und wir gehen durch den Epheserbrief durch. Und dann kommen wir zum Schluss vom Epheserbrief, das ist Kapitel 6. Und diesen Abschnitt kennen die meisten. Das ist Kapitel 6, ab Vers 10. Das ist die berühmte Waffenrüstung Gottes. Und wisst ihr, was da geht? Schlagt mir das kurz auf, das mache ich noch ganz kurz. Kapitel 6. Werde ich aber im Einzelnen morgen noch ein bisschen mehr erklären. Kapitel 6. Lies mit mir ab Vers 10. Schließlich, werdet stark im Herrn. Vielen Dank, dass ihr das laut schon gesagt habt. Merkt ihr das? Wie sollen wir stark werden? Im Herrn. Wie nicht? Wir selber. Jetzt reißt euch mal zusammen. Jetzt komm. Jetzt tut doch mal was. Wir so motivieren jetzt. Oh Mann, jetzt fehlen uns wieder Mitarbeiter. Jetzt komm, mach doch mal. Die Stärke kommt nicht aus uns. Die Stärke und die Motivation kommt aus ihm. Wir werden stark in ihm. Und in der Macht? Ja, schön, in der Macht seiner Stärke, nicht unserer. Schaut mal, wir können. Oh, ich lese erst mal weiter, dann erkläre ich es. Warum? Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels, und jetzt schauen wir, was da steht, bestehen könnt. Letztendlich, darum geht's. Es geht, wie kann ich Sünde widerstehen? Wie kann ich gegen Sünde ankämpfen? Wie kann ich den listigen Versuchen des Teufels widerstehen? Hier geht's um Stehen. Und wisst ihr, warum Stehen? Weil man da bleiben muss. Guck mal, ich bin jetzt hier, ich stehe auf meinem Platz. Diesen Platz muss ich mir nicht erkämpfen, weil ich ihn habe. Was muss ich tun? Bleiben. Nicht weggehen. Das ist Stehen. Ich bleibe stehen. In dem Sieg Christi, in dem Evangelium. Ich muss widerstehen, nicht weggehen. Das heißt nicht, erkämpft euch. Betet frei. Erkämpft euch Deutschland, erkämpft euch Stuttgart, erkämpft euch Anhausen. Macht das nicht. Der Sieg ist nämlich schon vollbracht, er sitzt, er hat gewonnen, bleibt stehen. Immer wieder werden Menschen und Gebiete freigebeten und dann muss man es wieder tun. Dann denke ich, ja, wie habt ihr wieder losgelassen oder was? Wieder gebunden oder was? Ist Jesus so? Ist sein Sieg so? Nein. Stehen bleiben. Um stehen bleiben zu können, wisst ihr, was wichtig, was es braucht? Zuerst sitzen. Wenn ich die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen muss, muss ich doch wissen, was ich habe, oder? Wenn ich stark werden in Macht seiner Stärke, wenn ich nicht weiß, was für eine Macht und Stärke da, wenn ich das Schild nicht kenne, den Helm nicht kenne, den Brustpanzer nicht kenne, was soll ich denn anziehen? Wenn ich nicht weiß, welcher Glaube mich schützt, was soll ich glauben? Ich kann nicht widerstehen, wenn ich nicht vorher mich hingesetzt habe und mir Zeit genommen habe, zu lernen. Ich kann nicht widerstehen, wenn ich nicht gehe. Wenn ich Jesus nicht nachfolge, kann ich nicht erwarten, dass ich widerstehe. Das heißt, wenn ich in dieser Wahrheit nicht gehe, in ihr nicht lebe, werde ich nicht widerstehen. Viele kämpfen mit Versuchen, mit Sünden und sagen, wie kann ich überwinden, wie kann ich widerstehen? Aber halten Lehre für unwichtig, finden Nachfolge, macht keinen Sinn, aber wollen der Versuchung widerstehen. Die zäumen das Pferd von hinten auf. Funktioniert nicht dein Glaube, funktioniert nicht. Habe schon so oft gebeten, Jesus, hilf mir, hat mir immer noch nicht befreit, immer noch nicht geholfen. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Setz dich erstmal hin. Ja, aber wie, aber das musst du auch heute und ich habe doch heute meine Versuchung. Er sagt, dafür bin ich gestorben. Ist vergeben übrigens. Ich halte dich auch so einen Tag aus. Auch zwei Tage. 3 Monate. Ich halte dein ganzes Leben dich so aus. Ich habe dich schon vor Gründungen der Welt ausgehalten. Ich wusste, wer du bist. Also setz dich hin. Lerne, wer ich bin, was ich habe, was du bist. Dann geh darin. Lebe darin. Und dann bist du in der Lage zu widerstehen. Die listigen Pfeile des Teufels. Vers 13, lest mit mir. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag, was ist der böse Tag? Ich habe sie ganz oft. Das sind Tage der Versuchung. An dem bösen Tag wieder stehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben. Versteht ihr so meine Bildchen da? Sitzen, wandeln, stehen. Habe ich nicht selbst erfunden übrigens. Ein chinesischer Missionar, Watchmani, hat so den Epheserbrief aufgeteilt. In Sitzen, Wandeln, Stehen. Finde ich gut. Dass wir, allein wie der Brief aufgebaut ist, ist tiefe Theologie. Die Gliederung ist nicht einfach nur etwas, was man nicht merken muss. Wenn ich verstanden habe, um was es in diesem Brief geht, kann ich die einzelnen Aussagen jetzt einordnen. Und ich weiß, warum die ersten 3 Kapitel so wichtig sind. Und warum die 3 Kapitel danach kommen. Und ihr werdet bei dem Apostel Paulus nie finden, dass er zu euch sagt, jetzt macht und dann erklärt, was wir glauben. Er beginnt immer damit, was wir sind und dann, welche Konsequenzen es daraus ergibt. Das heißt, stimmt die Lehre nicht in der Gemeinde? Wisst ihr, was dann auch nicht stimmt? Der Wandel. Und darum können können viele nicht widerstehen und fallen von jedem Wind der Lehre. Das heißt, was braucht eine Gemeinde? Gesunde Lehre. Und das sage ich nicht, weil ich Lehrer bin. Das sage ich, was hier drin steht. Was hat Paulus dann geschrieben? Was hat Gott der Gemeinde für Gaben gegeben? Aposteln, Propheten, Hirten und Lehrer zur Ausrüstung, damit sie fest ist. Weil dann kann sie gehen, die Berufung entsprechend leben. Und dann ist sie auch in der Lage, diese Waffenrüstung auch anzuziehen und sie auch anzuwenden. Wenn ich nicht weiß, wie ich sie anwenden soll, bringt sie mir nichts. Wenn sie da in der Ecke liegt, dann nützt sie nichts. Ich muss sie anziehen. Und wisst ihr, wie oft man das machen muss? Wie oft zieht ihr euch an? Schön. Wann macht ihr das? Dankeschön. Wisst ihr Bescheid? Wann ziehen wir sie an? Abends im Bett, gell? Herr Schäfer vorbei.
Steht da eigentlich irgendwo, dass man sie ausziehen
soll? Es steht aber interessant im Griechischen, dieses Anziehen in einer Zeitform immer wieder. Also das heißt, zieht an heißt nicht nur einmal. Da steht, zieht an. Und wisst ihr, warum die Bibel sagt? Weil sie weiß, wir ziehen es aus. Also es steht nicht, zieht es aus, sondern wir machen das. Wir ziehen dann immer gern andere Kleider an. Und die Bibel sagt, Leute, zieht's an. Schon wieder ausgezogen, zieh's an. Wie bei den Kindern. Ja. Zieh's wieder an, ist kalt. Schon wieder. Bei meinem Sohn die Socken. Schon wieder Socken ausgezogen. Zieh die Socken an. Ihr Lieben, vielen Dank für das Mitgehen. Fürs Verdauen. Ja, Mittagspause und um 15 Uhr gehe ich mit euch ein paar Fragen durch. Ich habe versucht, schon ein, zwei Fragen mit einzuflechten, jetzt hier. Aber heute Nachmittag werde ich noch ein, zwei, drei Fragen hier beantworten. Und morgen mache ich das, was da drunter kommt. Also das war jetzt oben die grobe Gliederung des Epheserbriefs, im Zentrum das Kreuz. Und dann kommen hier 5 Punkte und da kommen 4 Punkte. Das mache ich morgen. Das heißt, der erste Einheit erkläre ich euch das und die zweite Einheit erkläre ich euch das. Und dann habe ich wenigstens den Epheserbrief als Ganzes euch vorgestellt. Und dann könnten wir anfangen, Vers für Vers durchzuarbeiten. Ja, ja. Genau. Bitte? Das machen wir am Sonntag. Genau. Ich möchte beten und Jesus Danke sagen für diese geistliche Speise, die wir von dir empfangen, aus deinem Wort. Wir nehmen es von dir an. Jesus, danke, danke dafür, für dieses herrliche Evangelium, für deine Ruhe und dass wir in dir sein dürfen. Du hast uns angenommen, du hast uns in dich hineinversetzt. Was für eine Hoffnung, was für eine lebendige Hoffnung. Danke dafür. Danke auch für die leibliche Speise, mit der wir hier so gut versorgt werden, auch jetzt für das Essen, das wir gemeinsam einnehmen dürfen. Segne auch das an uns. Amen. Also, bis später, ihr Lieben.